Wir sind ja hier bei diesem Versen in Philipper Kapitel 2 bei dem Zentrum der Heilsgeschichte. Das heißt, hier wird in wenigen Worten der gesamte Heilsplan Gottes dargelegt, seine Hintergründe erläutert und so die Ecksteine gelegt für dieses ganze Thema. Und mich hat schon von jeher das ja immer fasziniert, wie kurz und bündig und knapp man oft auch bei Paulus ganz massive und weltumspannende, ja man könnte sagen allumfassende Wahrheiten zu finden sind. Das geht also, ich denke nur an Römer 11, Vers 36 und damit wollte ich eigentlich gar nicht anfangen, aber das ist eben gerade eben mal passiert, dass mir das einfällt, dass aus ihm das ganze All ist und dass das durch ihn besteht und wieder in ihn hinein muss. Das ist eigentlich die kürzeste Heilsgeschichte in unserer Bibel, Römer 11, 36. Aus ihm das ganze All, es hat Bestand durch ihn, wenn es ihn nicht gäbe, gäbe es auch das All nicht. Und es muss wieder in ihn hinein. Wer das begriffen hat und wer das glauben darf, wer diesen Glauben geschenkt bekommen hat, der weiß, wie die Heilsgeschichte endet, nämlich in der Gottesherrlichkeit. Das ist das Ziel. Nicht in irgendeinem endlosen Gerichtszustand oder was immer da sonst noch so Land auf Land ab verkündet wird. Das ist Gottes Willen pur und darüber wollen wir auch heute etwas hören. Im ersten Teil, Heinz hat es ja schon angeführt, ging es darum festzustellen, dass Paulus hier ganz deutlich sagt, dieser Jesus Christus, dieser Gottessohn, diese Person, die das Zentrum der Heilsgeschichte ist, war Gott gleich. Steht einfach so hier. Ne? Er hat die Gottgleichheit verlassen, sagt er ja hier im Kapitel 2, im Vers 6 und beziehungsweise 7. Also die Gleichheit wird hier betont. Wir haben darüber gesprochen, haben das ausgiebig bewiesen, dass das auch so ist, dass er Göttlichkeit hat, wesenshaft. Und es ist eines meiner Lieblingsthemen, weil ich komme ja aus einer Religion, wie ihr alle wisst, die Jesus zu einem geschaffenen Engel degradiert und ihn sozusagen seiner gesamten Göttlichkeit beraubt. Und der ganze Heilsplan Gottes ist damit zu Ende. Also damit kannst du nichts mehr anfangen, wenn du das nur so sehen darfst. Es gibt noch etliche Nuancen auch bei anderen Glaubensrichtungen, über die wir hier natürlich heute nicht reden wollen. Der zweite Teil war dann die Entleerung. Heinz hat das Wort auch schon erwähnt. Wir haben dann gesehen, wie er sich in dreifacher Weise entleert hat. Und die erste Entleerung war, ich will das nur zur Wiederholung kurz nochmal erwähnen, als er das ganze All aus sich herausgegeben hat, Römer 11, 36, ne? Das All ist aus ihm. Das war eine Entleerung. Wenn du also alles aus dir herausgibst, was da drin ist, hast du dich entleert. Das war aber nicht alles. Denn wir lesen dann noch von einer zweiten Entleerung, die ist vielleicht etwas schwieriger, wenn, da musst du die Offenbarung noch mitlesen, Kapitel 13, Vers 8 vor allem. Und dass wir sehen, dass auch das Lämmlein oder der Christus in Haupt und Gliedern sich nochmal entleert hat, indem er eben seine Glieder hinein in diesen Kosmos geschickt hat. Und die dritte Entleerung, davon lesen wir auch vor allem in den Evangelien, aber auch bei Paulus im Philipperbrief, er wurde wegen uns arm. Das heißt, er hat nichts gehabt. Und wenn du die Lebensgeschichte Jesu, des irdischen Jesus nachvollziehst, dann merkst du, dass er das auch selbst bestätigt hat. Er hat ja mal gesagt, wenn du mit mir gehen willst, denk dran, dann hast du gar nichts mehr. Nicht mal ein Kopfkissen, wo du dich hinlegen kannst nachts. Also wir finden also hier eine dreifache Entleerung, die dann natürlich im Bereich der Gestorbenen endet, im Totenreich. Und darüber haben wir die ersten beiden Teile ja ausführlich gesprochen. Heute sind wir an der Wende. Heute sind wir da, wo das ganze Heilsgeschehen sozusagen seinen Höhepunkt erreicht hat in der Bezahlung oder dem Bringen des Wertes, des Blutes, des Opfers Christi, was er ja im oberen Heiligtum dargebracht hat. Gemäß der alttestamentlichen Opferordnung war das notwendig, um das prophetische Bild zu erfüllen, aber auch die Restgrundlage zu legen für das Heilshandeln Gottes. Also ohne dieses Opfer hätte Gott die Heilsgeschichte nicht in die Gottesherrlichkeit zurückführen können. Jetzt sind wir an diesem Punkt, wo es um die Erhöhung geht, ab Vers 9. Und deswegen heißt es hier, ich lese Vers 9 gerade nochmal, weil wir sind gewohnt, so Vers für Vers durch die Bibel zu gehen, gelegentlich, und das wollen wir auch heute machen. Und hier im Vers 9, da sagt er dann, darum oder deshalb hat Gott ihn auch, weil er sich entleert hat, weil er in die tiefsten Tiefen gegangen ist, weil er sich erniedrigt hat, deswegen hat Gott ihn, und hier steht dann, übererhöht, nach dem griechischen Grundtext. Also nicht nur hochgemacht, sondern da steht noch ein Präfix davor, nämlich er hat ihn übererhöht. Und das ist wichtig. Was ist denn das, die Übererhöhung? Wir werden es gleich sehen. Und hat ihm dann einen Namen gegeben, der über jedem Namen ist. Jetzt kannst du im Hinterkopf schon überlegen, was ist der größte Name, den es gibt. Und jetzt muss dieser Gottessohn auf seinem Weg nach oben einen größeren Namen gekriegt haben, weil sonst hätte Paulus hier uns was Falsches erzählt. Ich glaube ja, was da steht. Also muss er einen größeren Namen haben. Also jetzt überlege auch nicht so viel, dass du mir nicht mehr zuhören kannst, weil die Lösung kommt ja nachher. Also er hat ihn übererhöht. Das ist nichts Neues. Das war prophetisch vorhergesagt. Wenn wir ins Alte Testament schauen, wir sind ja gewohnt, die Bibeltexte mit aufzuschlagen, wenn ihr das wollt. Jetzt mache ich eine Ausnahme bei Jesaja, da lese ich es gleich vor, weil es zum Thema so schnell passt. Aber die übrigen Texte, die lesen wir dann gemeinsam. In Jesaja 52, im Vers 13, lesen wir nämlich von Jesus, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Das ist hebräisches Denken. Er tut hier dreimal hintereinander von der Höhe dieses Gottesknechtes reden, die er erreichen wird. Und das ist eine wunderbare Prophetie neben vielen anderen Stellen, auch im Alten Testament, die uns zeigen, das hat Gott schon von Anfang an natürlich so geplant. Das war keine Neuheit, die wir hier in den neutestamentlichen Versen finden. Du kannst dich auch erinnern an das Wort Jesu. Er hat uns ja im Grunde auch alles schon erzählt in seiner irdischen Laufbahn. Und ich denke manchmal, wenn wir zu Hause am Frühstückstisch so ein Bibelvers lesen, sage ich dann manchmal zu meiner Frau, also wenn ich dabei gewesen wäre, ich hätte das auch nicht verstanden, was der an mir jetzt gerade sagen will. Ne? Also Jesus hat da Worte gebraucht und Reden geführt zu seinen Jüngern. Da kannst du nur den Kopf schütteln. Ne? Also ohne heilsgeschichtliche Kenntnisse weißt du überhaupt nicht, was er da sagen will. Und einer dieser Sprüche, der allerdings verständlich ist, der war folgender. Er hat gesagt, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist also eine Grundlinie der Schrift. Es gibt ja so Grundlinien oder grundlegende Gedanken im Wort Gottes, die für alle Zeiten gelten. Da können wir uns nicht verstecken in der Heilsordnung oder Haushaltung oder sonst irgendetwas, sondern hier, das ist eine solche Linie, die gilt immer. Und wer, wenn nicht Jesus als der Gottessohn, muss jetzt diesen Spruch, den er selbst getan hat und das Gottesbild sozusagen vermittelt hat, muss ihn jetzt ausführen. Also wenn er gesagt hätte, ja, wer sich erniedrigt oder erhöht werden, das gilt für die anderen. Ne? Also für mich gilt das nicht, weil ich bin ja der Gottessohn. Das wäre ein ganz schlechtes Beispiel gewesen. Ihr kennt das doch bei Eltern und Kindern. Die gucken ja genau hin und wenn der Vater sagt, das dürfst du nicht, und er macht es dann selbst, ist nicht so doll, ne? Dann hat der Junior irgendwie einen falschen Eindruck. Ja, sowas habe ich gestern erlebt. Ich hatte meinen kleinen Engel zu Hause und habe den auf den Drehstuhl gesetzt, den Bürostuhl. Das war an der Lehne festgehalten, also an der Armlehne. Dann habe ich ein bisschen Karussell gemacht. Den musste ich auch mal was Neues zeigen, damit er beim Opa bleibt. Und dann hat das seine Mutter ihrem Vater erzählt und die hat dann gesagt, ich durfte das nicht. Also mein Sohn, ne? Ich durfte das nicht. So, also das ist der Unterschied. Aber das hatte einen Grund. Das hatte den Grund, die Drehstühle früher, vor 30 Jahren, die hatten nur 4 Füße und da konntest du umkippen. Heute haben die 5, da geht das. Ne? Das hat er wohl übersehen. Gut, also, aber daran siehst du, die Kinder registrieren sowas. Und wenn unser Herr jetzt auch so wäre und jetzt sagen, jo, macht ihr das mal, ihr erniedrigt euch, dann werde ich euch erhöhen. Ich muss das nicht machen, das wäre ein ganz schlechtes Beispiel. Gut, davon abgesehen, jetzt wird es ernst. Jetzt wollen wir ein wenig in unserer Bibel blättern und ich fange mal an mit 1. Petrus 3, Vers 22. Ich blätter ja mit, wie ihr wisst, 1. Petrus 2, Vers 23. 3, Vers 22, Entschuldigung. Ihr müsst hier gleich dazwischen gehen, wenn ich was Falsches sage. 1. Petrus 3, Vers 22. Es ist ja interessant, wir werden das jetzt im Verlauf der nächsten Bibeltexte auch merken, die Apostel sind sich darin einig, ob das Petrus ist, Johannes oder Paulus, die sagen alle dasselbe, da ist kein Unterschied. So, 1. Petrus 3, 22, da lese ich hier in meiner Bibel, der, nämlich von Christus ist die Rede, nach seiner Auferstehung in der Rechten Gottes ist als in den Himmel gegangener Partizip, wo Engel und Autoritäten und Vermögenskräfte ihm untergeordnete wurden. Klingt etwas gewöhnungsbedürftig, ich weiß, wer das erste Mal hört, dem geht es wie den Jüngern von Jesus vielleicht, die sagen, das kann man ja nicht verstehen, aber macht ja nichts draus, mir ging das auch so. Wenn du es nochmal liest und drüber nachdenkst, wirst du merken, da steckt eine gewaltige Wahrheit dahinter. Also, wie war das mit der Erniedrigung und Erhöhung? Jetzt ist Christus erhöht worden und, hier lesen wir bei Petrus, ihm sind alle Engel untergeordnet. Alle Autoritäten, steht im Grundtext, alle Dynamis, nämlich die Vermögenskraft, alle Dynamis. Und wenn ich hier von Dynamis rede, von Vermögenskraft, dann geht es auch um göttliche Vermögenskraft. Wenn alle Dynamis ist, alle Dynamis. Das heißt, er ist allmächtig. Das müssen wir dazu verstehen. Wenn ich das Wort wörtlich nehme, heißt also das, er ist, hat die Herrschaft über alle Engel, über alle Autoritäten, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Und er hat alle Dynamis, auch die Dynamis Gottes. Weil alle ist alle und ihm ist alles untergeordnet worden. Das ist jetzt der höchste Stand, den er erreicht hat. Und den müssen wir noch definieren. Und wenn wir ein wenig das noch näher betrachten, wirst du merken, was da alles dazugehört. Also diese Erhöhung des Christus umfasst alles, auch Dinge, die wir vielleicht gar nicht so denken, so ganz im ersten Moment. Und deswegen wollen wir uns das jetzt noch in Ruhe anschauen. Wir blättern mal nach Offenbarung, Kapitel 1, Vers 18. Und hier haben wir ja Enthüllung, müsste man eigentlich sagen, der Unterschied zwischen Offenbarung und Enthüllung ist ja eigentlich ein ganz großer. Das ist nur am Rande, das gehört eigentlich nicht zum Thema. Aber wenn man neue Zuhörer hat, dann muss man das auch gleich erklären. Wenn man ein Denkmal enthüllt, dann wird da das Tuch weggenommen. Ne? Aber stell dir vor, das macht einer mitten in der Nacht. Das siehst du auch nichts. Ne? Also die Enthüllung nutzt ja gar nichts, wenn du kein Licht hast. Offenbarung hat es mit Licht zu tun, nach dem biblischen Grundtext. Also ich brauche Licht. Aber hier steht Enthüllung. Also die Enthüllung haben alle. Die kann jeder lesen. Aber ob du da siehst, was enthüllt worden ist, dazu brauchst du das Licht der Offenbarung. Und das Licht der Offenbarung schenkt der Geist. Wer also keine Offenbarung hat durch den Geist, dem nutzt die Enthüllung überhaupt nichts. Und deswegen müssen wir sagen, das Buch heißt Enthüllung und nicht Offenbarung. Apokalypse, kannst du im Wörterbuch nachlesen, was das heißt. Wem das interessiert, dann wirst du es finden. So, in Vers 18 heißt es hier, gleich im ersten Kapitel, nachdem er sagt, er ist der Erste und der Letzte, sagt er, ich bin auch der Lebende und ich wurde ein Gestorbener. Und jetzt nimm wahr, sagt der Christus zum Johannes, ich bin lebend hinein in die Äonen der Äonen. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ja, was ein Glück. Also, er ist der Lebende geworden, ist herausgekommen aus dem Bereich der Gestorbenen. Ich vermeide das Wort Tote, aber es gibt keine Toten. Das ist etwas irreführend. Es steht auch nicht im Grundtext, das Wort Tote, das gibt es gar nicht, sondern da steht Gestorbene. Also der ist aus den Gestorbenen herausgekommen, lebt jetzt hinein in die Äonen der Äonen, nicht für alle Ewigkeit, das steht nicht dort. Könntest du sagen, ja, wieso stirbt er wieder? Nein, es geht hier um den Heilsplan Gottes, der eben nur innerhalb der Äonen stattfindet. Wenn die rum sind, brauchst du diese Äonen nicht mehr, dann ist sowieso alles Gottes Herrlichkeit. Und die Gottesexistenz ist ja endlos, aber sie wird nicht mit dem Wort Äonen zum Ausdruck gebracht. Und jetzt hat er auch die Schlüssel des Todes und des Hades. Das ist besonders bemerkenswert. Wer den Schlüssel hat, ich war mal im Gefängnis, ne? Nicht weil ich Löffel geklaut habe, sondern aus Glaubensgründen sozusagen. Ich habe auch nicht geglaubt, ich werde nicht erwischt, nicht dass er das Ding. Also es hat was mit meinem Gottesglauben zu tun. Und da konntest du nirgends hingehen. Ne? Da gab es einen, der hatte die Schlüssel. Und wenn die Tür aufgemacht war, es war komfortabel, ne? Du musstest das nicht selber machen, aber das nur als Scherz am Rande. Aber du kannst nirgends hingehen, wenn da keiner aufschließt. Ne? Da musst du vor der Tür warten, bis aufgeschlossen wird. Jetzt hat Jesus hier die Schlüssel des Todes und des Hades. Was heißt denn das? Jesus entscheidet, wer in den Aufenthaltsraum der Gestorbenen kommt und wer auch wieder rauskommt. Er hat die Schlüssel. Und wenn du jetzt Heilsgeschichte kennst, ein wenig Bibelkenntnis hast, dann weißt du, diese Schlüsselgewalt ist hat zweimal den Besitzer gewechselt. Erst hat sie der Tod gehabt, als dieser erste hochrangige Cherub, der sich gegen Gott erhoben hat. Und dann hat sie seinen Sohn gekriegt, nämlich der Diabolus, der Satan, der Teufel, egal wie du ihn nennst. Der hatte dann die halbe Kraft des Todes, lernen wir aus dem Hebräerbrief. Und jetzt hat Jesus dem Satan die alte Kraft des Todes genommen und hat er die Schlüssel. Das ist für mich tröstlich, ne? Zu wissen, also wenn du stirbst, egal welchen Weg du gehst, es gibt ja unterschiedliche Wege, selbst wenn du zu den Gestorbenen müsstest, rein theoretisch, weißt du, Jesus lässt mich da rein und auch wieder raus, weil er hat den Schlüssel. Wir glauben ja mehrheitlich, dass wir da nicht hin müssen, aber das ist ja nicht allgemein gut aller Glaubenden. Also das ist wichtig hier, wenn wir über die Erhöhung reden. Er ist übererhöht worden und hat jetzt die Gewalt des gesamten Alles. Also da ist nichts, gar nichts ist ausgenommen, wo er nicht das Sagen hätte. Selbst im Aufenthaltsraum der Gestorbenen hat er die Entscheidungsgewalt. Und das hat er selbst schon bestätigt, als er über diese Erde ging, hat er zu seinen Jüngern gesagt, mir ist alle Autorität gegeben. Das war noch vor Golgatha, verstehst du? Und er hat das schon gewusst, was das Heilsziel Gottes ist. Mir ist alle Autorität gegeben. Und deswegen haben ja die Juden ihn auch umbringen wollen, weil er immer so getan hat, als wäre er Gott in ihren Augen. Ne? Er war es ja wirklich auch. Aber das wissen wir heute, die damals haben das nicht gewusst. So, und jetzt schauen wir nochmal in Epheserbrief, Epheser Kapitel 1, Vers 20 und 21, weil es ja um die Gotteskräfte geht. Und wenn wir diese Verse hier aus dem Gebet des Paulus wörtlich nehmen und glauben, was da steht, dann wird hier diese ganze gewaltige Bandbreite des Gotteshandels nochmal deutlich. In Epheser 1, 20 und 21 ist, wie gesagt, ein Ausschnitt aus dem sogenannten Gemeindegebet des Paulus. Ich weiß gar nicht, ist es zweite oder dritte oder erste, deshalb habe ich mal Probleme mit dem Zählen. Aber der eine oder was ist, glaube ich, besser. Auch nicht gut, heute lassen wir das weg. Gut. Also ihr könnt ja mal zählen zu Hause, welches das ist, ist auch nicht so wichtig. Also hier im Vers, er will ja hier in diesen Versen, das fängt bei Vers 15 schon an, er will, Paulus sagt hier, ich will endlich, dass er begreift, was mit dem Christus alles gemacht worden ist oder passiert ist, was Gott mit euch durch Christus gemacht hat. Ich möchte, dass er das endlich begreift. Und in Vers 18 führt er dann an, den ganzen Reichtum der Herrlichkeit in den Heiligen, das sind ja wir, du und ich, wenn du zu Christus gehörst. Und dann sagt er in Vers 19, ich will, dass ihr versteht, dass das ist der stärkste Vers der Bibel, wer es noch nicht gehört hat, Vers 19, da sind alle Gotteskräfte in einem Vers aufgeführt und da sagt er, ich will, dass er endlich versteht, was von dieser überragenden Dynamis Gottes, der Vermögenskraft Gottes, er redet dann auch von der Innenwirkung, der Energie und von der Haltekraft, das ist gerade was, und von der Stärke. Und dann geht es um die Verse 20 und 21 und da sagt er hier, also er zählt diese vier Gotteskräfte auf im Vers 19 und sagt dann im Vers 20, welche er, nämlich Gott, innen wirkte in dem Christus, alle diese Kräfte, ihn aus den Gestorbenen herauserweckend und ihn in seiner Rechten setzend in den aufhimmlischen Bereichen, über die rede ich noch kurz nachher, oben über jedem Anfänglichen, das sind Engel, über jeder Autorität, und über jeder Dynamis oder Vermögenskraft, über jeder Herrschaft, über jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Äon, sondern auch in dem künftigen. Also wenn ich sowas lese und das so wirklich da lesen darf, dann gehen hier ganze Kronleuchter auf. Ne? Also das sind gewaltige Dinge, die uns hier vermittelt werden, die einen so als Bibelleser richtig glücklich machen. Also Gott hat alle seine Kräfte, die werden hier genannt, diese vier, in dem Christus zur Wirkung gebracht und hat ihn an diese hohe Stelle gesetzt. Es gibt es keine Autorität, die über diesen Christus hinausgeht. Wenn ich das ernst nehme und mir jetzt den Vater daneben vorstelle, dann könntest du sagen, also er hat wieder die Gottgleichheit, die er verlassen hat, nach Philipper Kapitel 2 im Vers 6, was wir eingangs lasen, die hat er jetzt wieder. Denn wenn er über alle Autoritäten gesetzt ist, und alle göttlichen Kräfte in sich vereint hat, die Gott in ihn zur Wirkung gebracht hat, muss er wieder diesen Stand haben. Und damit ist er zusammen mit dem Vater, wir unterscheiden ja zwischen Personalaufgabe, nämlich Vater und Sohn, und zwischen wesenhaftem Göttlichsein unterscheiden wir, weil wir wissen, der Vater ist nicht der Sohn nicht der Vater, aber beide, das sind wesenhaft göttlich, und das wird auch hier in solchen Versen ganz deutlich gesagt. Sonst hätte er nicht die gesamte Autorität allumfassend über allem. Also auch hier bei Paulus eine ganz klare Aussage. Und jetzt lesen wir noch einen Vers im Epheserbrief, im Kapitel 4, Vers 10. Und den benutze ich gerne, um deutlich zu machen, dass es gibt ja auch Bibeln, die sagen, nicht aufhimmlisch, sondern überhimmlisch. In unserer Bibel steht ja Epuranus, also EP ist auf, und das andere heißt Himmel. Also auf Himmel, das kann man vielleicht verstehen. Und die konkordante Bibel sagt dann überhimmlich, das ist ein Möglichkeit, aber die hinkt auch etwas, weil da hast du den Eindruck, das wäre über den Himmel. Das ist aber nicht über den Himmel, sondern das aufhimmlisch, das griechische aufhimmlisch heißt, es betrifft das Gebiet der Himmel. Und jetzt könntest du sagen, ja Moment mal, wohnt Gott jetzt im Himmel oder wohnt er nicht im Himmel? Also wir haben gelernt aus der Schrift, dass Gott nicht im Himmel wohnt, sondern dort tut er arbeiten. Und wohnen tut er außerhalb, weil Himmel sind Schöpfung. Jede Himmel sind Schöpfung, gibt keine unerschaffenen Himmel. Himmel ist Schöpfung. Also muss Gott größer sein als der Himmel, genau das ist der Fall. Und jetzt hat Jesus und Gott selber natürlich die Autorität über alles, was innerhalb der gesamten Himmel stattfindet. Und wir haben hier schon ausgiebig bewiesen, dass dort auch die bösen Geister sind und alles. Also innerhalb der Schöpfung ist eben alles. Und die Wohnung Gottes, sein Privatbereich in Gänsefüßchen, ist natürlich nicht in der Schöpfung, wo die bösen Geister sind, sondern außerhalb. Und jetzt, zum Glück ist er Paulus, dass der uns das bestätigt, wenn ich lese jetzt Epheser 4, Vers 10, weil da wird ja gesagt, wie das mit dem Christus gewesen ist. Da heißt, der Hinabgestiegene selbst ist auch der Hinaufgestiegene. Wohin? Oben, über all die Himmel. Auf das er das ganze All vervollständige. Hyperano steht da, über alle Himmel hinaus. Und da siehst du, die Wohnung Gottes, das Vaterhaus, der Privatbereich, die dauernde Existenz des Gotteswesens, der Göttlichkeit, befindet sich nicht innerhalb der Schöpfung, sondern außerhalb. Und die ganze Schöpfung muss jetzt, erinnere wieder an Römer 11, 36 am Anfang, wieder da hinein, dieses Gotteswesen. Und dann ist natürlich die Zeit weg, da ist die Schöpfung weg. Nicht weg im Sinne von Nicht-Existenz, sondern es ist verwandelt in göttliche Herrlichkeit. Das ist ja das Ziel. Und das lernen wir hier, dass also der Weg des Christus in die Gottesherrlichkeit durch die gesamte Schöpfung hindurch stattgefunden hat. Und dieser Vers 4, Vers 10 ist für mich der Beweis, dass über Himmel eben etwas irreführend ist, weil du meinst, es wäre über den Himmel, und das stimmt aber nicht. Es ist lokal zu fassen, es ist innerhalb der Himmel. Und hier lernen wir also, wie auch der Hebräerbrief sagt, im Kapitel 4, Vers 14, ich will es nur zitieren, dass er, nämlich der Christus, als hoher Priester durch die Himmel gegangen ist. Hebräerbrief, ja. Und das wird uns also hier auch wieder bestätigt, sodass wir sehen, ja, in der Tat, das Wort, was Paulus hier benutzt, in Philipper 2, Vers 9, der Vers, um den es gerade geht, er ist übererhöht worden, genau das ist passiert. Ne? Er ist übererhöht, nämlich sogar über die gesamte Schöpfung hinaus. Und jetzt sagt er noch, und das ist ja das ganz besonders Gravierende, ihm ist in Gnaden geschenkt worden, einen Namen zu haben, der über jedem Namen ist. Hast du nachgedacht vorhin? Was ist der größte Name? Ja, stimmt. Aber das, ich muss jetzt sagen, nein, weil das ist ja schon der übererhöhte Name, ne? Also, ja, wie hieß er denn vorher? Der größte Name, auch im Alten Testament wird uns das ja deutlich, ist ja der Gottesname selber. Also JHWH sagen wir, das Tetragramm im Hebräischen, die vier Buchstaben, wo keiner weiß, wie sie gesprochen werden. Die einen sagen Jehova, die anderen Yahweh und dann gibt es noch Yahweh und Yahweh und was weiß ich noch alles. Ist im Grunde egal, wie du das nennen willst. Ich möchte nur nicht, dass ich den Eindruck erwecke, irgendeiner Richtung hier dienlich zu sein, die den Namen so oder so benutzt. Deswegen lasse ich den in den vier Buchstaben stehen und sage im JHWH. Also der Gottesname beinhaltet ja die hebräische dynamische Form des Seins, Hayah. Und das ist eigentlich alles, ne? Also er ist der, der immer sich weiterentwickelt oder wird, und übrigens ein falsches Wort, wenn wieder einer was Falsches denken. Also es ist der, der immer wird, der werden, da passiert ständig etwas. Und das drückt sich in diesem Namen aus. Und jetzt lernen wir schon im Alten Testament, dass dieser Name einen Zusatz erhält. Und dieser Zusatz hat es mit Retten zu tun. Also er bekommt den Zusatz Retter. Und dann heißt das im Hebräischen Jehoshua oder Yeshua, je nachdem, wie du, das gibt verschiedene Aussprachen dafür. Ich sag mal Jehoshua oder Yeshua, ist egal. Und das ist der Zusatz und das ist Jesus. Ne? Im Griechischen Jesus musst du sagen. Wenn du Jesus sagst, dann redest du Lateinisch. In unserer Bibel steht aber Griechisch. Also musst du sagen Jesus, ne? Wenn schon. Weil Jesus ist der Name Jehoshua, also im Alten Testament. Kann man sauber nachweisen. Ist aber jetzt nicht meine Aufgabe. Also er hat einen Namen bekommen, nämlich den Zusatz zum Gottesnamen. Und jetzt hat die gesamte Göttlichkeit, sowohl Vater als auch Sohn und auch der Geist, das kann man auch leicht nachvollziehen in der Schrift, denselben Namen, nämlich den erhöhten Christusnamen, der sozusagen zum Gottesnamen diesen Zusatz erhalten hat. Und deswegen kann man hier mit Fug und Recht sagen, der Paulus hat recht, er ist erhöht worden über jeden Namen, nämlich auch über den Gottesnamen. Nicht, weil er jetzt größer ist als der Vater, das wäre völlig falsch verstanden, sondern weil er als Gott in seiner Göttlichkeit, Gott gleich ist und die gesamte Göttlichkeit den Retternamen hat. Sowohl der Vater als auch der Sohn und auch der Geist werden mit diesem Namen benannt in ihrer Heilsfunktion oder Retterfunktion. Der Vater bleibt nach wie vor der Vater und der Sohn auch. Und der Geist ist sozusagen der Diener von allen beiden, wenn du das so sehen willst. Aber in ihrer göttlichen Wirkung haben sie diesen Retternamen, nämlich den höchsten Namen, den es überhaupt gibt. Jesus hat auch mal gebetet in Johannes 17, das kennt ihr ja, das Gebet Jesu. Und da hat er zweimal gesagt, du hast mir deinen Namen gegeben. Du hast mir deinen Namen gegeben. Das war vor Golgatha schon. Also hat er da schon den Gottesnamen gehabt, aber noch ohne diesen Zusatz Retter, weil das Rettungswerk erst nach Golgatha rechtswirksam geworden ist. So, und was ist das für ein Name? Wir lesen einen Text aus Hebräer Kapitel 1, Vers 4. Und auch hier musst du wirklich wörtlich lesen, dem Grundtext gemäß, damit du verstehst, worum es dabei geht. In deiner Bibel steht das auch gut, keine Frage, aber wörtlich klingt es noch besser. Wer mich kennt, weiß, warum ich das sage. Also hier heißt es ja von der Gottesherrlichkeit des Christus, im ganzen Hebräer Kapitel 1 ist davon die Rede. Und da sagt er, er ist um so vieles besser geworden als die Engel, wie er einen, Es steht wahrscheinlich bei dir vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Ich weiß nicht, was habt ihr in eurer Bibel für ein Wort stehen? Vorzüglich.
Gut.
Elberfeld, ja, danke. Dieses Wort vorzüglich ist ja vorzüglich, ne? Also da ist wirklich was dran. Aber wenn ich das wörtlich lese, da steht im Grundtext durchtragend, ganz wörtlich, durchtragend, Diaphoros, durchtragend. Was ist denn durchtragend? Er hat einen durchtragenderen Namen vor allen ererbt. Also, mein berühmtes Beispiel, ihr kennt das schon, hoffe ich. Du bist in Urlaub, da irgendwo im Gebirge, und da ist ein wilder Bach, der also den, die Felsen da runterkommt, und da ist die Brücke kaputt, und jetzt stehst du auf der einen Seite, willst du auf die andere, und da stehen zwei Männer, die Urlaubsgäste da rüber tragen, und der eine ist ganz schmächtig, und der andere ist richtig kräftig. Jetzt ist die Frage, wem vertraust du dich an? Also ich würde den Starken nehmen, ne? Weil bei einem Schwachen weißt du nie, ob der mittendrin die Kraft verliert, und dann wirst du nass. Also, wenn es ein durchtragenderer Name ist, von dem hier die Rede ist, dann hat er eben auch durchtragendere Wirkung als alle anderen Namen. Und das ist der Name unseres Herrn Jesus Christus nach seiner Erhöhung. Also er hat, und das, davon ist ja hier die Rede in Hebräer Kapitel 1, er hat durch bei seiner Erhöhung diesen durchtragenderen Namen erhalten. Was trägt er denn durch? Ja, die ganze Schöpfung, Römer 11, 36, ich bin wieder da. Die ganze Schöpfung wird getragen. Er ist derjenige, der sich jetzt an der Existenz erhält und führt sie hinein in die Gottesherrlichkeit, nämlich zurück in sich. Er ist der Durchtragendere. Das kann kein Engel, das kann kein Mensch, kein Geschöpf, niemand kann das. Das kann nur der Göttlichkeit besitzende Gottessohn, der ein Vater diesen Auftrag hat. Und das lernen wir hier aus diesen Bibeltexten. Und wir haben eben Epheser 1, die Verse 20 und 21 gelesen. Ich will nochmal an 21 erinnern. Er hat eine Stelle erhalten, die oben ist, über jedem anfänglichen, steht da. Schweres Wort. Das ist hier ein personifizierter Plural, also müsste man das in der Fachsprache sagen, muss sich nicht mit belasten. Hier sind Engel angesprochen. Das heißt, wer waren denn die Ersten, die Gott geschaffen hat? Oder Christus, also eigentlich der Schöpfer. Es waren die Engel, die hochrangigen Cherube. Das sind die Anfänglichen. Das sind die, die den Anfang gemacht haben. Deswegen lesen wir oft in unserer Bibel, du hast im Anfang die Himmel und die Erde gemacht. Das steht da gar nicht dort. In Hebräer Kapitel 1, Vers 10 ist das oder 8. Nee, Vers 10, ne? Du hast im Anfang, steht nicht dort, du hast gemäß diesen anfänglichen Himmel und Erde gemacht. Und dieser Text kommt aus dem Alten Testament, aus Psalm 102, Vers 25. Und dort steht für Angesichter. In unserer Bibel schreibt immerhin im Anfang. Sie machen zwei was weg, nämlich das Präfix, also das Für, und sie machen den Plural weg, die Mehrzahl. Sie schreiben es in der Einzahl hin. Und dadurch kommst du natürlich nie auf den Gedanken, dass die Schöpfung für oder wegen der Engel gemacht worden ist. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, wäre jetzt die vierte Predigt, die man erhalten müsste. Aber nur zur Information. Also dieser durchtragende Name hat dazu geführt, dass er über allen Autoritäten, auch diesen hochrangigen Cheruben, die er selber gemacht hat, angeordnet ist. Deswegen kann Petrus in seiner Rede in Apostelgeschichte 4 sagen, Vers 12, da ist in keinem anderen Rettung. Es gibt nur den einen Namen. Und das ist der Jehoshua des Neuen Testamentes, der alles retten kann, weil er von Gott dafür beauftragt, bevollmächtigt und die entsprechende Göttlichkeit erhalten hat. So, im Folgenden beschreibt Paulus in Vers 10, Philipper 2, Vers 10, sind wir jetzt, beschreibt er, wie das weitergeht und was das Ziel ist. Er sagt hier im Vers 10, und es ist ganz wichtig, dass ich das glauben darf, was da steht. Schlussfolgerung, auf das, also er ist erhöht worden, auf das, in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Wieder der Aufhimmlischen, das sind alle Engel, der irdischen und der unterirdischen. Heinz hat vorhin gesagt, gibt es da auch welche, ne? Unterirdische, ja klar, steht ja hier, ne? Und natürlich, was, wo die Frage hinführt, ist ja keine Frage für uns. Okay, aber der Reihe nach. Also, jedes Knie. Jetzt kannst du fragen, wer hat alles Knie? Und damit wäre die Sache schon geregelt. Das ist der eine Punkt. Ich sage jetzt nicht, wer das alles ist, um nicht hier vorzeitig Rollläden zu schließen. Und, aber wichtiger ist noch, dass hier steht, dass die sich beugen. Und dann sagen die Leute, ja, siehst du, ne? Das steht schon beim Josua. Der hat so den Feinden so mit dem Fuß in den Nacken getreten und haben die sich beugen müssen. Das war ein Gerichtsspruch nach dem Erringen eines Sieges über die Feinde. Der feindliche König musste sich hinhocken. Und dann hat der Sieger seinen Fuß in den Nacken gestellt und hat damit bewiesen, ich bin der Sieger. Und dieses Bild wird benutzt, um das hier zu erklären. Das halte ich völlig für falsch. Und das werdet ihr gleich sehen, warum, weil die Bibel was ganz anderes sagt. Wir sind ja hier nicht bei einem Krieg im Alten Testament, auch wenn das prophetische Bedeutung hat, sondern wir sind hier im Neuen Testament bei der Erklärung des Heilsplans Gottes, der, wie wir wissen, Römer 11, 36, in der Gottesherrlichkeit endet. Und da muss auch sein Knie beugen, seinen Grund haben. Und den hat es auch. Aber der Reihe nach. Also, das kommt ja aus dem Alten Testament. In Jesaja 45, 23 lesen wir das schon. In mir schwor ich, aus meinem Mund ging Rechtfertigung heraus, ein Wort, und nicht kehrte es um, dass mir sich beugt, das ist die Wahrübersetzung, all jedes Knie und mir schwört all jede Zunge. Man könnte es auch einfach ausdrücken und sagen, also ich habe beschlossen, dass jedes Knie sich mir beugt und jede Zunge mir schwört. Im Neuen Testament heißt es dann, mir bekennt. Und darum geht es. Warum? Warum ist das so? Warum hat Gott das so gemacht? Wir wollen mal einen Kolosserbrief, ein paar Verse lesen, da kannst du aufgeschlagen lassen, das brauchen wir gleich nochmal. Im Kolosserbrief in Kapitel 1, Epheser, Philipper, Kolosser, so war das, ja. Kolosser Kapitel 1, ich lese mal nur 16 und 17, über den Rest lesen wir gleich noch. Da wird davon gesprochen, dass der Christus das Bild Gottes ist. Und dann heißt es, weil in ihm, Achtung, weil in ihm das All, die alle, alles was es gibt, erschaffen wurden. Die in den Himmeln, die auf der Erde, die Sichtbaren, die Unsichtbaren, seien es Throne, seien es Herrschaften, seien es Anfängliche, sind wieder die hochrangigen Engel, seien es Autoritäten. Die alle, das All, alles was es gibt, sind durch ihn und hinein in ihn erschaffen. Hier klingelt schon wieder Römer 11, Vers 36 durch. Und er ist vor allen, Plural, er ist vor allen. Und die alle, das ganze All, alles was es gibt, besteht zusammen in Folge von ihm. Also er ist die Ursache, dass das ganze All Bestand hat. So, wenn ich das doch weiß, nochmal ganz einfach. Ich bin ja nicht Jesus, der so kompliziert redet, dass die Leute es nicht verstehen. Das wäre ja hier, muss nicht sein. Nochmal ganz einfach. Also, der Schöpfer ist Jesus. Das haben wir in Hebräer 1 gelernt. Das haben wir in Römer 11 gelernt. Das lernen wir hier im ersten, im Kolosser Kapitel 1. Also, wenn doch alles aus ihm gekommen ist, und das ganze All aus dem Christus ist, und jetzt hat er die höchste Stelle, die es überhaupt gibt, nämlich Gottgleichheit, Göttlichkeit. Und es muss alles wieder dahin zurück. Das ist doch irgendwie logisch, ne? Also wenn das alles aus ihm ist, dann hat er doch die Autorität auch darüber. Wer ist denn hier größer in unseren Familien? Die Mutter oder der Säugling, ne? Also der Säugling kommt schließlich aus der Mutter. Und natürlich sind wir heute in einer Zeit, wo unter Umständen auch die Säuglinge die Mütter erziehen. Aber das ist ja nicht normal, sondern eher als umgedreht normal. Nämlich, dass die Eltern entscheiden, was der Sprössling zu machen hat. Und genauso ist es auch in der Schöpfung. Also es ist alles aus ihm. Sogar der höchste Cherub, den es überhaupt jemals gegeben hat, dieser allererste hochrangige Engel, ist aus dem Christus herausgekommen. Wie das passiert ist, ob du jetzt sagst, er ist daraus erschaffen worden oder daraus geworden oder manche sagen sogar daraus gezeugt worden oder wie, ist mir völlig egal. Ich weiß nur, der war vorher in dem Christus drin und dann ist er rausgekommen. Das reicht mir. Und genau das steht hier. Und jetzt lernen wir, die müssen alle wieder dahin. Und jetzt lernen wir, er hat alle Autorität darüber. Ja, logisch, die hat er immer gehabt. die hat er immer gehabt, sondern es gab nur einen einzigen Moment in der ganzen Heilsgeschichte, wo dieser Christus, der Gott Gleichheit hatte und diese göttliche Autorität besaß, die abgegeben hat. Und das hat er selber gesagt in Gethsemane. Da kam diese Rotte und wollte ihn verhaften. Und da hat er gesagt, jetzt ist die Stunde der Finsternis. Und ich gebe jetzt meine Autorität auf, ich ergänze, und jetzt könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt, nämlich genau das, was Gott will. Jetzt wird dieser Opferweg gegangen. Also er hat freiwillig, das hat er beim Johannes auch betont, freiwillig seine Autorität abgegeben an die Finsternismacht, und deshalb kam er in den Bereich des Todes. Also von selbst hätte ihm niemand, auch nicht der Diabolos, der der Sohn oder der schon die zweite Garnitur ist von diesen Engeln, diesen Hochrangigen, selbst der hätte ihm das nicht abnehmen können, wenn Jesus nicht von sich aus diese Autorität abgegeben hätte. Und jetzt lesen wir noch im Vers 20, weil wir sind gerade im Kolosser Kapitel 1. Und was da noch passiert, es gefiel Gott wohl, als vorher durch ihn in jeder Beziehung, wichtig, in jeder Beziehung, das ganze All, die alle, hinein in ihn zu verändern, weil dir steht versöhnen, Frieden machen durch das Blut des Pfahles oder des Holzes auf Golgatha. Durch ihn, seien es die auf der Erde, seien es die in den Himmel. Ja, das ist natürlich ein Vers, also wenn der ein normaler Bibelleser liest, dann in einer normalen Übersetzung wird das vielleicht noch nicht mal merken, aber wenn der halbwegs vernünftig gelesen wird, das habt ihr auch schon erlebt, dass man dann da Schwierigkeiten mit hat. Also wie kann das sein, dass das ganze All, alles was es gibt, versöhnt steht bei euch in der Bibel, ist doch schon ein guter Begriff, also da steht wirklich verändern. Also es wird hinein in ihn verändert oder versöhnt, auch richtig. Selbst das ist ja noch schlimmer, wenn du das nicht glaubst. Ne? Also das ganze All wird hinein in ihn gebracht und damit versöhnt mit Gott. Dieses Versöhnen hat er den Begriff der Veränderung. Ja, glaube ich das jetzt oder nicht? Und was steht dabei, was der Preis war dafür? Das Blut auf Golgatha, das war der Kaufpreis dafür. Das war die Rechtsgrundlage dafür. Ja, glaube ich das jetzt, was hier steht in diesem Vers, oder glaube ich es nicht? Wo sind die, die angeblich für immer in irgendeiner Hölle oder Gerichtsort oder was auch immer ist, wie man das nennen will, schmoren? Wo sind die dann, wenn das ganze All in den Christus reingekommen ist? Hat er da irgendwo im linken Bereich, da bei der Milz, noch ein Stück Hölle oder was? Also da habe ich ein Problem mit. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich muss mir das auch nicht vorstellen, weil das steht nicht da. Ich habe die Woche einen Kommentar gelesen, ich bin ja eben bei der Offenbarungsauslegung, und da habe ich einen Kommentar gelesen, Offenbarung 14 heißt, der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ah, ist das herrlich, ne? Also ich bin bei Gott, sitze auf der Wolke und spiele Harfe oder irgendwas und ich höre den da unten schreien in der Hölle und da freue ich mich drüber und das ist endlos so. Also so einen Urlaub hätte ich mir schon immer mal gewünscht. Und Jetzt haben wir das Problem, dass da erstmal nicht Ewigkeit steht, ne? Da steht Äon. Ja, also Äonen sind sehr lang, das können tausende von Jahren sein. Also ich möchte auch nicht tausende von Jahren gequält werden. Aber abgesehen davon, die Lösung verrate ich euch jetzt noch nicht. Der Kommentator hat geschrieben, vor dem Lamm werden sie gequält, steht da. Ne? Da hat er geschrieben, ja Moment, das Lamm, obwohl da nicht mal Lamm steht, da steht ja Lämmlein. Das Lamm nimmt das zur Kenntnis. Die Qual ist ewig, hat er geschrieben. Aber das Hinsehen ist nicht ewig. Oh, da musst du erstmal schlucken, verstehst du? Also merkst du das, mit welchem Primit? Das ist Kindergarten, das ist nicht mal erste Klasse. Das ist Kindergarten, wenn einer sowas schreibt. Man versucht mit so primitiven Argumenten das Gotteshandeln auszuhebeln. Auf eine ganz primitive Art und Weise, sondern die Lösung ist ganz einfach. A, ist das ein Ort des Gerichts, Gericht heißt biblisch zurechtbringen, da werden Leute zurechtgebracht. Das ist nicht ewig, sondern es hat einen Anfang und ein Ende, deswegen steht da eonisch. Und Das Wort für Qual, das musste man genau analysieren, was das für eine Bedeutung hat. Das hat die ursprüngliche Bedeutung von einem Prüfstein. Das heißt, wenn ich was an den Schleifstein halte, gibt es so einen Lichtstrahl und an dem kann ich erkennen, wie der Bestand dieses Materials ist, allein an dem Spektrum, hast du gesagt. Danke.
Wenn alles in Gott zurückgeht, in den Sohn, wie du gesagt hast.
Das steht in der Bibel.
Ja. Dann ist es eine kurzschlüssige Meinung, dass alles so, wie es jetzt hier ist, in den Sohn zurückkehrt. Denn in ihn kommt nichts ungereinigt.
Genau, so ist es. Also muss es vorher wieder hergestellt werden. Das wäre die Schlussfolgerung. Cool, also das ist ein Prüfstein, da wird dran geschliffen und dann siehst du an dem Lichtstrahl, welches Material das ist. Und wenn die da unten sind in diesem Gerichtsraum, dann sind diese Zeiten dafür da, zurechtzubringen. Das ist ja der Sinn des Gerichtes. Würde also biblisch heißen, die Information, die da kommt, die Qual, nämlich dieser Prüfstein, diese Prüfinformation, die wird mit Rauch auch gleichgesetzt. Und wenn du mal den Rauch studierst in der Schrift, Rauch ist immer ein Informationsmittel, sowohl in der negativen wie in der positiven Seite. Positiv ist der Rauch, die Gebete der Heiligen, das kannst du auch in der Offenbarung lesen. Also das ist ein Informationsstrom, der kommt als Rauch. Und dieser Informationsstrom vermittelt mir den Stand der Zurechtbringung derer, die dort sind. Also zu übersetzen mit Qual von Ewigkeit zu Ewigkeit, völlig gegen die Schrift, wenn man mal genau hinguckt. Sondern das ist eine Gerichtsinformation, die zeitbegrenzt nach oben kommt, die vor der gesamten sichtbaren und unsichtbaren Welt erkennbar ist. Das wäre der Schlüssel zur Erklärung dieses Textes. Das gehört aber nicht zu der Predigt von heute Morgen. Das ist mir eben halt wichtig geworden an dieser Stelle. Deswegen machen wir jetzt weiter beim Paulus, sonst habe ich ein Problem mit meiner Zeit und ich möchte ihn gerne einhalten. Und hier lernen wir noch, und das ist wichtig, dass die ihre Knie beugen. Jetzt sagen die Leute doch, ich habe es vorhin schon erwähnt, das ist ein zwanghaftes Unterordnen. Ja, Moment mal, wenn Gott die Feinde zwanghaft unterordnet durch Beugen der Knie, da hätte Jesus nicht sterben brauchen. Das hätte er gleich machen können. Ich habe früher mal gesagt, da sind zwei Schlosser, ich habe ja mal Mechaniker und Schlosser gelernt, und die sitzen da an ihrer Werkbank und der eine behauptet, er war besser als der andere. Und was macht dann der? Der eine, der nimmt einen Hammer, haut ihn tot und sagt, jetzt bin ich übrig, also bin ich da besser. Ne? Ist doch ganz einfach. Das hätte Gott auch machen können. Hätte die anderen alle rasieren können, fertig, ich bin der größte Punkt. Ne? Aber nee, er hat einen ganz anderen Weg gewählt. Und dieser Weg, über den reden wir die ganze Zeit, der heißt, die beugen ihre Knie. Warum denn? Das passiert doch freiwillig. Wie viel Herrlichkeit oder Anbetung oder Preis würde Gott empfangen von zwanghaft gebeugten Knien? Ja, das war die Antwort, keine. Ne? Und das steht sogar noch in der Bibel, wir werden es gleich sehen. Wir lesen mal 1. Korinther 12, Vers 3. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 3. Und es geht um das Beugen der Knie. 1. Korinther 12, Vers 3. Da steht hier, darum mache ich euch bekannt, dass niemand im Geist Gottes sprechend sagt, Fluch über Jesus. Und niemand zu sagen vermag, Herr Jesus, wenn nicht im Heiligen Geist. Hier geht es um die Gnadengaben und sowas, spielt aber keine Rolle. Das ist eine Grundlinie der Schrift, gibt ja viele davon. Also, wenn einer die Knie beugt, was ist denn Knie beugen? Bei Paulus haben wir vorhin im Epheserbrief gelesen, ich beuge meine Knie vor dem Vater aller Vaterschaft. Den Vers haben wir zwar nicht gelesen, aber eben in diesem Gebet, so fängt das an. Er beugt seine Knie. Knie beugen ist ein Zeichen für Anbetung. Jedes Knie wird sich vor mir beugen. Da steht nicht, ich werde jeden zwanghaft in den Nacken treten, damit er endlich weiß, dass ich der Größte bin. Jedes Knie wird sich vor mir beugen und wird bekennen, dass Gott eben der Größte ist. Und wie heißt es hier? Das kann ich nur im Heiligen Geist. Was heißt denn bekennen nach dem Grundtext im Neuen Testament? Mit gleichen Worten sagen, Homologeo. Also mit gleichen Worten sagen. Was denn für Worte? Nämlich mit den schriftgemäßen Worten. Und schriftgemäß Gott zu preisen oder meine Knie zu beugen, zu sagen, Herr Jesus, das kann ich nur im Heiligen Geist. Und ich sage euch jetzt eine persönliche Erfahrung, etliche kennen die von euch ja schon. Ich weiß ganz genau aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn man unter einem anderen Geist steht. Und wenn ich sagen soll, Herr Jesus, ich hätte das nie und nimmer über die Lippen gebracht. Glaubt mir das, nie und nimmer. Und wenn ich Leute getroffen habe, früher, als ich noch bei der Religion war, wenn ich da Leute getroffen habe, die von Jesus geredet haben, das war mir so unangenehm. Da hat es mich richtig geschüttelt innerlich. Das war wie ein Zwang. Und es gibt ja hier, ich hoffe, ich finde es jetzt, ein Bibeltext, der das sagt, wenn ich ihn noch finde, sage ich ihn euch, wo man ein Verkrampfen in sich hat. Also wenn Jesus jemandem begegnete, der von Dämonen besessen war, dann spricht die Bibel von einem Verkrampfen. Also die haben sich geschüttelt, die haben gesagt, lass mich in Ruhe, ich will von dir nichts wissen. Und genauso ging es mir. Wenn jemand von Jesus geredet hat, hatte ich ein Problem. Hat es mich geschüttelt innerlich. Das war mir zuwider. Das konnte ich nicht ertragen. Und jetzt sollen Leute, die nicht unter dem Geist Gottes stehen, die völlig gegen Gott sind, die Feinde sind, die sollen jetzt freiwillig sagen, Herr Jesus, unmöglich. Unmöglich. Und genau das sagt uns die Schrift. Das geht nur im Heiligen Geist. Wenn also die Aufhimmlischen, die Irdischen und die Unterirdischen Jesus bekennen, ihre Knie beugen und sagen, du bist der Größte, dann tun die das im Heiligen Geist, weil sie wiederhergestellt sind, weil sie erkannt haben, dass Gott der Größte ist, weil sie erkannt haben, dass Gott Recht hat, weil es eben ganz genauso ist. Und deshalb wird jede Zunge bekennen, Vers 11, dass Jesus Christus Herr ist, zur Herrlichkeit Gottes des Vaters. Jede Zunge wird bekennen, jede Zunge wird mit gleichen Worten sagen, du bist Herr Jesus, wie es in der Schrift steht. Und das kannst du nur, 1. Korinther 12, Vers 3, im Heiligen Geist. Und das ist nun das Ziel Gottes, dass er in Christus, diesen Christus, der dafür bezahlt hat und diesen Weg aus der Höhe in die Tiefe und zurückgegangen ist, wird das durch diesen Christus möglich machen. Und das alles geschieht, wie wir es hier gelesen haben, zur Herrlichkeit des Gottvaters. Und deshalb, und ich sage euch jetzt noch den Bibeltext, Lukas 9, Vers 42 ist das, wo davon die Rede ist, dass ein Zusammenkrampf, ein Inneres stattfindet, wenn da jemand ist, der unter einem anderen Geist steht und sagen soll, Herr Jesus, geht eigentlich überhaupt nicht. Ja, damit wären wir im Wesentlichen am Ende dieser Verse. Es gäbe noch viel zu sagen. Ich will eine kurze Zusammenfassung machen und dann wollen wir noch Gelegenheit haben, die 7 Minuten, die übrig bleiben, vielleicht nochmal eine Frage zu stellen. Der eine oder andere von euch hat es ja gern, dass wir ab und zu das auch mal machen. Und ich habe gedacht, heute wäre so eine Gelegenheit. Also wir haben gelernt, das ist in Philipper Kapitel 2, Vers 5 bis 9, dass wir diese Gesinnung haben, die auch in Christus ist, der Gott gleich war, hat das nicht behalten, sondern hat sich erniedrigt, ist Mensch geworden, hat sich dreimal entleert, hat sich erniedrigt, sogar bis hinein in den Tod. Und deshalb hat Gott ihn erhöht über alles. Könntest du sagen, ja, war er vorher schon. Ja, aber ohne Rechtsgrundlage, ohne Wiederherstellungsgedanken, das ist ja wichtig. Und hat ihm jetzt den Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Ziel ist, eindeutiges Ziel des ganzen Neuen Testamentes. Es gibt keine einzige Stelle, die dagegen spricht, dass Gott alles in seine Gottesherrlichkeit zurückführt. Das ist das große Heilsziel Gottes. Das glaube ich, weil es geschrieben steht. Und ich bin für jeden Gott dankbar, der dazu zu dieser Erkenntnis gebracht werden kann. Lasst uns da, wo es möglich ist, ein Zeugnis davon geben. Der Herr segne mit seinem Wort. Amen.